Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die 13. Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lazar. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Pista von Dora erfahren, dass das jüdische Mädchen Mathilda, in das er so unsterblich verliebt war, nicht mehr lebt. Ihrer Familie war die Flucht ins Ausland nicht gelungen und sie wurden von Pfeilkreuzlern, also ungarischen Faschisten, erschossen. Im Spätsommer 1948 werden die Lazars aus ihrem Schloss vertrieben und enteignet. Sie wohnen zunächst in ihrer Stadtwohnung in Budapest und müssen sich Arbeit suchen. Das geht aber nur 3 Jahre lang gut, dann werden sie abgeholt und auf einen Bauernhof im Osten des Landes gebracht. Dort arbeiten Pista, seine jüngere Schwester Eva und ihre Eltern auf Reisfeldern. Eva kommt am besten mit diesem harten Leben klar. Sie mag die einfachen Menschen. Unter ihnen ist auch der attraktive Milan.
Einige Zeit, nachdem Eva hinter der Scheune, an deren Bretterwand sich die Fliegen von der Abendsonne wärmen ließen, das erste Mal Sex hatte, suchte ein älterer Mann unter dem allabendlichen Schwindelgefühl, das die von Osten heranrollenden Gewitterwolken zusätzlich verstärkten, nach Gogols Die toten Seelen. Er suchte schon, seit er das erste Donnergrollen vernommen hatte. Seine Bibliothek umfasste 20.000 Bände. Da war es nicht überraschend, dass er das Buch nicht auf Anhieb fand. Dennoch, früher hätte er es schneller gefunden. Sein Gedächtnis ließ nach. Er musste täglich an Dinge erinnert werden, die er stets gewusst hatte. Als ihn am späten Nachmittag das entfernte Donnern aus dem Schlaf gerissen hatte, war ihm plötzlich wieder in den Sinn gekommen, wie er als 16-Jähriger eben jenes Buch gelesen hatte. Damals hatte er noch in Guri gelebt und war überzeugt gewesen, dass nie jemand etwas Besseres geschrieben hatte. Nun, da er fast 60 Jahre später danach suchte, konnte er sich kaum noch an die Handlung und die Figuren erinnern. Auch sonst hatte er gesundheitliche Probleme, litt unter Arthritis und Arteriosklerose. Nachts schmerzten seine Gelenke, vor allem jene in den Fingern und den Zehen, dermaßen, dass er oft stundenlang wach lag. Tagsüber war es besser, dann konnte er den fehlenden Schlaf nachholen, weshalb sich seine Mittagsruhe auf dem rosarot bezogenen Sofa im kleinen Esszimmer immer mehr ausdehnte. Er wusste, dass die Frage nach seiner Nachfolge im Raum stand, dass seine Weggefährten, die ihm scheinbar treu ergeben waren, nur darauf warteten, dass er starb. Aber so leicht würde er es ihnen nicht machen. Sie unterschätzten ihn, wie es alle getan hatten, sein Leben lang. Er ging eine Regalreihe weiter. So schwierig konnte es doch nicht sein. Immerhin hatte er seine Bibliothek alphabetisch ordnen lassen. Allmählich wurde es draußen dunkel, was auch an den Wolken lag, die den Himmel über dem weitläufigen Garten mittlerweile erreicht hatten. Er dachte an die jüdischen Ärzte, deren Verhaftungen und Folter er Ende des Jahres anordnen würde. Misstrauisch war er schon immer gewesen. Anders war es unmöglich, so lange an der Spitze zu stehen. Aber das Alter hatte ihn geradezu paranoid gemacht. Er traute niemandem mehr, seinen Bediensteten und Leibwächtern nicht, seinen Ärzten und Kampfgenossen ebenso wenig, ja nicht einmal seiner Frau und seiner Tochter. Als es so dunkel war, dass er hätte Licht machen müssen, um weiter nach dem Buch seiner Jugend zu suchen, beschloss er, ins Bett zu gehen und morgen jemand danach zu fragen. Er verließ die Bibliothek, ging ins Bad, zog sich aus und die kurze Pyjamahose und das Unterhemd, in dem er schlief, an, putzte sich die großen gelben Zähne und dachte an seine Mutter, die der Vater auch immer geschlagen hatte. Anschließend ging er zurück ins kleine Esszimmer, in dem er auch nachts schlief, legte sich auf das rosarot bezogene Sofa und sah, als er gerade das Licht löschen wollte, die toten Seelen auf dem Nachttisch liegen. Stand sie nach der Arbeit hinter der Scheune, den Rücken an der rauen Holzwand, die trägen Fliegen im Blick, erinnerte sie sich manchmal lächelnd an die Worte ihrer Mutter, die gesagt hatte, dass Menschen nur Geschlechtsverkehr miteinander hätten, wenn sie sich sehr fest liebten. Mittlerweile wusste sie, dass das nicht stimmte, dass der Akt etwas viel zu Pragmatisches und Körperliches war, um an die Liebe geknüpft zu sein. Hätte jemand von Milan und ihr gewusst und sie gefragt, ob sie ihn liebe, hätte sie sofort Nein gesagt. Er war zu schön, zu makellos, um von ihr geliebt zu werden. Hätte sie jemand hinter der Scheune gesehen und gefragt, ob sie in ihn verliebt war, hätte sie gezögert, den Kopf hin und her gewiegt, über die Frage nachgedacht und dann ebenfalls Nein gesagt. Seit sie mit ihm schlief, war sie selbstsicherer geworden, so als hätte sie die Bestätigung, begehrt zu werden, gebraucht, um sich daseinsberechtigt zu fühlen. Manchmal fragte sie sich, ob es Milan genauso ging. Sie bezweifelte es. Er bewegte sich mit einer Selbstverständlichkeit durchs Leben, die völlig aus ihm selbst herauszukommen schien. Aber Eva wusste, dass sie auch mit seiner Welt zusammenhing, der Art und Weise, wie er lebte. Er war nie umgezogen, hatte nie etwas besessen, das man ihm hätte wegnehmen können, war erst zweimal in Budapest gewesen, hatte nur für andere gearbeitet und war sich sicher, dass das auch so bleiben würde. Gleichzeitig war er ein junger Mann, der tun und lassen konnte, was er wollte, der keine Erwartungen erfüllen musste und jede Frau im Dorf heiraten konnte. Sah sie ihm seinen salzigen Geschmack im Mund nach, wie er auf seinem roten Fahrrad nach Hause fuhr, dachte sie, dass er sehr glücklich war und es vermutlich gar nicht wusste. Obwohl er den georgischen Wein, den er trotz der Mäßigungsratschläge seiner Ärzte in rauen Mengen trank, gewöhnt war, fühlte er sich sehr betrunken, als er seine Gäste um 4 Uhr morgens zur Tür brachte. Ihm war übel und schwindelig. Die Gesichter seiner Genossen sah er doppelt, und sein Kopf fühlte sich an, als würde er jeden Moment zerbersten. Sie zogen ihre Mäntel an und verabschiedeten sich. Er gab ihnen die Hand und drückte besonders fest zu, um sich die Erschöpfung nicht anmerken zu lassen. »Sie warten nur auf deinen Tod«, dachte er, während er ihnen die Hände zerquetschte. »Sie warten nur darauf, dass dein Griff erschlafft, der eiserne Griff des stählernen Stalin, und ihre Zeit beginnt.« 9 Stunden später, gegen 13 Uhr, berieten sich die Leibwächter im Bedienstetenhaus, was sie tun sollten. Normalerweise stand Stalin gegen Mittag auf, ganz egal, wie spät es geworden war und wie viel Wein er getrunken hatte. Doch heute hatte sich nichts geregt hinter den Fenstern seiner Datscha, und nach jemandem gerufen hatte er auch nicht. Dennoch wagte es niemand nachzusehen. Eine peinliche Störung seiner Privatsphäre konnte den Tod bedeuten. Um 21 Uhr stritten sich Oberstleutnant Loskatschew und sein Vorgesetzter Oberst Starostjin darüber, wer nach dem Rechten schauen solle.
»Sie sind der Vorgesetzte, also sollten Sie gehen«, meinte Loskatschew.
Oberst Starostjin, der mit jeder Stunde bleicher geworden war, schüttelte energisch den Kopf.
»Das geht nicht«, sagte er. »Sie müssen gehen.« »Was meinen Sie, was ich bin, ein Held?«, erwiderte Loskatschew.
Starostjin blickte zur Datscha hinüber. Vor 3 Stunden war im kleinen Esszimmer das Licht angestellt worden. Sonst hatte sich nichts getan. Der Oberst bot Loskatschew mit zitternden Fingern eine Zigarette an und sagte,
»Lassen Sie uns einen Plan ausarbeiten,
als handle es sich um eine bedeutende Schlacht.« Um 22 Uhr hatten sie die ganze Schachtel geraucht und noch immer keinen Plan, als Oberst Starostjin mit der aus dem Zentralkomitee gebrachten Post plötzlich die erlösende Idee kam. Zu Loskatschews Aufgaben gehörte es, Stalin seine Post zu bringen. Unter diesem Vorwand sollte er die Datscha betreten und nachsehen, ob alles in Ordnung war. Der Oberstleutnant drückte sich die Post mit feuchten Händen an die Brust, ging den kurzen Weg zur Datscha hinüber und betrat sie zögernd, wobei er möglichst viel Lärm machte, um den Hausherrn nicht zu überraschen. Der Flur und die meisten Zimmer lagen im Dunkeln, nur im kleinen Esszimmer brannte Licht. Vorsichtig ging Loskatschew darauf zu, gefolgt von der Angst, aus dem Nichts von Stalin überwältigt zu werden. Er betritt das kleine Esszimmer und erstarrt vor Schreck. Der Unsterbliche liegt in kurzer Pyjamahose und Unterhemd auf dem Teppich vor dem Sofa. Er kann nicht sprechen, ist aber bei Bewusstsein. Neben ihm liegt ein Buch, auf dem Nachttisch steht eine Flasche Mineralwasser. Auf seiner Hose ist ein dunkler Fleck. Stalin hat sich eingenässt. Die Leibwächter legten Stalin auf das Sofa im großen Speisesaal, da es dort luftiger war. Loskatschew hielt Wache, die Post noch immer an sich gepresst. Gegen 7 Uhr morgens trafen endlich 5 Ärzte ein, nachdem die Führungsfunktionäre, mit denen Stalin am Abend zuvor noch bis spät in die Nacht getrunken hatte, abwechselnd gekommen und wieder gegangen waren, ohne klare Befehle zu erteilen. Die Hände der Ärzte zitterten so sehr, dass sie nicht einmal das Hemd, das man dem Unsterblichen angezogen hatte, aufknöpfen konnten. Sie waren auch keine Experten, sondern Zahnärzte, Handchirurgen oder einfache Hausärzte. Die Experten waren Juden und wurden wie angeordnet in den Gefängnissen gefoltert. Stalins Augen waren geschlossen. Er hörte, wie sich die Ärzte Worte zuflüsterten, ohne diese zu verstehen. In Gedanken lag er noch immer auf dem Teppich vor dem rosarot bezogenen Sofa, die toten Seelen von Nikolai Gogol neben sich. Und während sich die Stimmen immer weiter entfernten, während er immer tiefer in den Kissen versank, erinnerte er sich plötzlich wieder Wort für Wort an das rätselhafte Ende dieses Buchs seiner Jugend. Als der Adel im Spätsommer 1953 unter Imre Nagy, der den schrecklichen Rákosi als Ministerpräsidenten abgelöst hatte, in die Städte zurückkehren durfte, war die Freude der Lazars, bis auf Eva, die Milan und den einfachen Alltag des Bauernhofs, in dem nichts als die Gegenwart existierte, vermissen würde, riesig. Doch die Enttäuschung, die sie in Budapest erwartete, war noch größer. Die Stadt, die sich zum Zeitpunkt ihrer Deportation noch gegen die kommunistische Herrschaft zu wehren versucht hatte, gab es nicht mehr. Stalin hatte sie mit dem Knie in den Sand gedrückt, bis sie aufgehört hatte zu atmen. Obwohl unter Chruschtschow und dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten andere Zeiten anbrechen sollten, dachte man nicht daran, die feudalen Strukturen wiederherzustellen. Immerhin hatte Imre Nagy die Bodenreform durchgeführt, in deren Zug die Aristokraten und Großgrundbesitzer enteignet worden waren. Das Stadthaus blieb also Staatsbesitz, weshalb die Lazars eine Wohnung mieten mussten. Diese lag in der Nähe des ehemaligen jüdischen Viertels, so dass man aus dem Schlafzimmerfenster der Eltern auf die Ghettomauer sah, die noch nicht vollständig abgerissen worden war. Unter der Wohnung befand sich ein kleines Lebensmittelgeschäft, das von einem Türken geführt wurde, dessen Vorfahre in der Schlacht um Sigetva gegen Hajo Lazar gekämpft hatte. Um zur Wohnung zu gelangen, mussten sie durch den dämmerigen Laden, dessen Regale voller Wassermelonen, Datteln, Baklava und anderem türkischem Gebäck waren. Am Ende der engen Regalgänge lag das feuchte Treppenhaus mit dem morschen Geländer. Die Wohnung bestand aus einem winzigen Eingangsbereich, einer Küche, einem Durchgangszimmer, das so schmal war, dass es die Bezeichnung Zimmer kaum verdiente, und dem Elternschlafzimmer. Das Durchgangszimmer war gerade so groß, dass es einem Schlafsofa für Eva genug Platz bot. Pischta schlief in der Küche, weshalb er immer nach Bratöl und Fett roch. Morgens um 4 klappte er sein Feldbett zusammen, verstaute es unter dem Küchentisch, an dem sie abends aßen, wusch sich im verschimmelten Badezimmer am Ende des Flurs, das sie sich mit anderen Hausbewohnern teilten, zog sich an und ging zum Bäcker, bei dem er morgens arbeitete. Dort rollte er 3 Stunden lang Teig aus und schob Brot in den Ofen. Dann zog er die Schürze aus, klopfte sich das Mehl von den Kleidern und ging zum Chemielabor, in dem er den restlichen Tag arbeitete. Lajos arbeitete bei der Post, morgens als Briefträger, danach als Sortierer der Briefe. Seine Scham, als Postbote sein Geld verdienen zu müssen, war so groß, dass ihm die Runde durch das Viertel ein täglicher Gang durch die Hölle war. Die Sortierarbeit verrichtete er im Keller des Postgebäudes, so dass er im Winterhalbjahr, wenn die Sonne erst nach seiner Runde aufging, so blass war wie bei seiner Geburt. Unter diesen Umständen war es kein Wunder, dass Lajos depressiv wurde. Doch nicht nur die Gegenwart, auch die Vergangenheit war dafür verantwortlich. Jeden Abend, wenn er die Rollläden herunterließ, sah er die Ghettomauer. Jeden Abend wurde er an den jüdischen Trauerzug in Pitsch erinnert. Während er sein Verhalten im Krieg all die Jahre gerechtfertigt und sich stets auf Edmund Pontilla berufen hatte, sah er nun, da sie trotz seiner Bemühungen alles verloren hatten, ein, dass es keine Entschuldigung für das gab, was er getan hatte. Er war kein Stück besser als die Opportunisten, die sich nach der Ausdehnung der sowjetischen Herrschaft plötzlich als überzeugte Kommunisten ausgegeben hatten. Immerhin hatte selbst er das Manifest auf der Kommode am Eingang platziert. Die Enttäuschung über ihr neues Leben in der Stadt ging so schleichend in die Depression über, dass Lajosch lange Zeit gar nicht merkte, was mit ihm geschah. Erst als Lilly ihm eines Abends sagte, er solle sich doch bitte noch waschen, bevor er sich zu ihr ins Bett lege, wurde ihm klar, wie lange er sich nicht mehr gepflegt hatte und wie viel Kraft und Überwindung es ihn kostete, dies zu tun. Im Bad kamen ihm weitere Dinge in den Sinn, die er in letzter Zeit vernachlässigt hatte. Unter anderem hatte er kaum gegessen, nie gelacht und die wöchentlichen Treffen mit den enteigneten Aristokraten ausgelassen. Doch das Erkennen seiner Gefühle änderte nichts an diesen. Er schleppte sich weiter voller Scham und Schwere durch den Alltag. Eva verstand ihren Vater und dennoch verachtete sie ihn. Statt nach vorn zu blicken oder sich zu arrangieren, gab er sich einfach auf und tat, als ginge es nur ihm schlecht. Als sei er der Einzige, der alles verloren hatte. Sie dagegen wehrte sich und protestierte gegen das System, indem sie verbotene Bücher von Kafka, de Beauvoir und Wolf las. Außerdem ging sie jeden Donnerstag und Samstag in den Keller. Der Keller war der Ort, an dem sich die jungen Aristokraten trafen, um zu rauchen, zu tanzen, Bridge zu spielen und zu diskutieren. Die Gespräche drehten sich meist um die verbotenen Bücher, die untereinander getauscht wurden, oder darum, wie sich das Regime stürzen ließ. Organisiert wurden die geheimen Treffen von Janosch, Pishtas bestem Freund, dem der Kellerraum auch gehörte. Janosch verdiente sein Geld als Sensationsdarsteller, weshalb er immer gute Geschichten auf Lager hatte. Sein gewagtestes Kunststück war ein Sprung von der Kettenbrücke gewesen, bei dem er fast und sein Pferd tatsächlich ertrunken war. Ihre Tage verbrachte Eva mit Lesen. Sie hätte gerne studiert, was ihr als Aristokratin aber nicht erlaubt war. So dienten ihr die Bücher als Universität, wobei Simone de Beauvoir und Virginia Woolf ihre liebsten Professorinnen waren. Die beiden schienen sie zu verstehen wie niemand sonst und gleichzeitig das Konstrukt, das die Welt war, zu durchschauen. De Beauvoirs Satz, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es, hätte sie sich am liebsten auf die Haut geschrieben. Auch deshalb verachtete sie ihren Vater, weil er immerhin als Mann in diesem System lebte, während sie es als Frau noch schwerer hatte. Denn selbst im Kommunismus, in dem doch alle Menschen gleich sein sollten, war immer nur von den Arbeitern die Rede, während die Arbeiterinnen, die Frauen, viel weniger galten. Noch besser als das andere Geschlecht gefiel Eva aber ein Zimmer für sich allein, das sie an einem Nachmittag im September auf einer sonnenbeschienenen Parkbank gelesen hatte. Als sie das Buch zugeklappt und zum ersten Mal seit Stunden aufgeblickt hatte, war sie ein neuer Mensch gewesen. Seit ihr Bruder Akosch zum ersten Mal in den Keller mitgenommen und als den neuen Petöfi, Ungarns Nationaldichter, vorgestellt hatte, tat Eva alles, um etwas von ihm zu lesen. Akosch war der einzige Schriftsteller, den sie kannte, wobei er nicht verlegt wurde, was allein an der Zensur lag und nichts mit der literarischen Qualität seiner Texte zu tun hatte, wie ihr Pishta immer wieder versicherte. Pishta und Akosch kannten sich vom Militärdienst, den sie seit einem halben Jahr leisten mussten. Als Aristokraten durften sie nicht den gewöhnlichen Dienst an der Waffe absolvieren, sondern mussten in einer Kohlemine arbeiten, in der es von scharrenden, hundewelpengroßen Ratten wimmelte. An den Wochenenden durften sie nach Hause, und manchmal schaffte es Pishta, Akosch von dessen Schreibtisch in den Keller zu locken, wozu er all seine Überredungskünste aufbieten musste, schrieb der junge Petöfi doch an seinem ersten großen Roman, der vom endlosen Rinnen der Zeit erzählte. Akosch hatte blondes, wegen der Arbeit in der Mine wie Pishta, kurzgeschorenes Haar, dunkle Augenbrauen und einen dunklen Schnurrbart, leicht abstehende Ohren und grünbraune, traurige Augen, die den Blicken anderer immer auswichen, aber einen durchbohrten, sobald man wegsah. Er war still und schüchtern, beteiligte sich nur durch zustimmendes Nicken oder Lachen an den Gruppengesprächen, rauchte nicht, trank aber hin und wieder so viel, dass Pischter ihn nach Hause bringen musste. Eva war ja ein wenig unheimlich. Und doch wollte sie ihn unbedingt besser kennenlernen, was nicht einfach war, da er aus Angst, sich lächerlich zu machen oder verurteilt zu werden, kaum etwas von sich preisgab. Auch seine Texte ließ er niemanden lesen. Nur Pischter hatte er einmal in der Dunkelheit der Mine einige seiner Gedichte aufgesagt, was bei diesem zu der felsenfesten Überzeugung führte, der junge Autor werde es noch weit bringen. Akosch selbst war sich da weitaus weniger sicher. Was er schrieb, hielt er grundsätzlich für schlecht. Bereits seinen ersten kurzen Roman hatte er frustriert in die Donau geworfen. Dennoch schrieb er wie ein Besessener, mehrere Stunden täglich. Selbst nach der Arbeit in der Kohlemine schrieb er noch, in der Hoffnung, irgendwann etwas zu Papier zu bringen, mit dem er zufrieden war und das bestand. Eva wollte auch etwas von ihm lesen, weil sie seit der Lektüre von Wolfs »Ein Zimmer für sich allein« viel über Frauen und Literatur nachdachte. Anders als Wolf interessierte sie sich jedoch weniger für die Schriftstellerinnen an sich, sondern vor allem für das Verhältnis von Schriftstellern zu ihren Frauenfiguren. Kafka zum Beispiel porträtierte seine weiblichen Charaktere oft nach einem Frauenbild, das der allgemeinen männlichen Sicht widersprach. Was nicht bedeutete, dass er sie positiver darstellte. Die von ihm beschriebenen Frauen waren seinen Protagonisten körperlich überlegen, auch gewalttätig und im Allgemeinen unvorteilhaft dargestellt. Manchmal wünschte sich Eva, sie wäre 50 Jahre früher und in Prag zur Welt gekommen, damit sie diesen blassen, mageren Mann mit den dunklen Augen und den abstehenden Ohren persönlich hätte kennenlernen und in Erfahrung bringen können, wie er sich Frauen gegenüber im echten Leben verhielt und ob seine Darstellung weiblicher Figuren etwas damit zu tun hatte. Bei Akosch bot sich ihr nun zum ersten Mal die Möglichkeit, die Verbindung zwischen dem echten Leben und der Literatur zu ziehen, wenn sie bloß seinen im Entstehen begriffenen Roman hätte lesen können. »Was tut ein Schriftsteller anderes«, dachte Eva, »als seinen Figuren das Recht auf Selbstbestimmung zu nehmen? Er legt ihnen Kriege in den Weg, schreibt ihnen Depressionen ins Gemüt oder entreißt ihnen ihre erste Liebe. Ein Machtgefälle wie zwischen Täter und Opfer, wenn auch nur in der Fiktion. Die Figuren können sich nicht wehren, der Schriftsteller macht mit ihnen, was er will, lässt sie leiden und vergeblich hoffen, um sich seiner Überlegenheit zu vergewissern. Akosch kam Eva nicht wie jemand vor, dem es darum ging, andere Schicksale zu bestimmen. Dafür war er zu schüchtern, zu anständig, auch zu keusch. Anders als die anderen jungen Männer, vor allem jene, die wie er und Pischter aus den Minen kamen und schon beim Anblick eines weiblichen Schlüsselbeins oder einer entblößten Schulter den Verstand verloren, schien er sich überhaupt nicht für Frauen zu interessieren. Er drängte sich nie auf, starrte sie nie an, schielte nicht in ihren Ausschnitt und legte ihr kein einziges Mal seine Hand auf den Unterarm. Dabei suchte sie seine Nähe so unverhohlen, dass Pischter sie eines Nachts, als sie durch die leeren Straßen zu ihrer winzigen Wohnung gingen, fragte, ob sie in Akosch verliebt sei. »Ich finde ihn nur interessant«, sagte sie. »Jemanden interessant finden und in jemanden verliebt sein bedeutet dasselbe«, erwiderte Pischter. Eva lachte und dachte darüber nach, ob er recht hatte. »War sie wirklich verliebt in ihn?« War das der eigentliche Grund für ihre Annäherungen und ihr literarisches Interesse nur ein Vorwand? Dann sagte sie, ich kenne keinen anderen Schriftsteller, das ist alles, was ihn interessant macht. Janosch und die anderen hielten Akosch dagegen für einen so langweiligen Menschen, dass sie auch die Tatsache, dass er schrieb, nicht daran hinderte, sich von ihm abzuwenden. Sie duldeten ihn nur in ihrer Mitte, weil Pischter sich so für ihn einsetzte. Während seine Bücher verlegt oder auch nur im Untergrund in den studentischen und aristokratischen Kreisen gelesen worden, die sich dem System widersetzten, hätten sie sich wenigstens mit ihm rühmen können. So aber war er nur ein weiterer enteigneter Aristokrat, der in einer Mine arbeitete und der alten Zeit nachtrauerte, wie sie es alle taten, selbst jene, die nach vorn schauten und sich sicher waren, das Regime werde irgendwann, wenn das Volk genug hatte von der ständigen Überwachung, der miserablen Planwirtschaft, der Angst, mit einem schwarzen Pobjeda abgeholt und im Kellergewölbe der AWO gefoltert zu werden, von der Lüge, im Kommunismus seien alle gleich, gestürzt oder vernichte sich in seinem Größenwahn selbst. Auch sie, die die Hoffnung nicht verloren hatten, hofften eigentlich nicht auf die Zukunft, sondern auf die Rückkehr der Vergangenheit. Deshalb legten sie auch so viel Wert auf die Verhaltensweisen, Sprachformeln, Kleidernormen, Umgangsformen und Signiers, mit denen sie sich vom gewöhnlichen Volk, an dessen Seite sie nun arbeiten mussten, absetzen konnten. Sie saßen in ihren kleinen, schäbigen Wohnungen und brachten ihren Kindern bei, wie man aß, ohne die unter die Achseln geklemmten Bücher fallen zu lassen. Sie kauften irgendwelche Ahnenporträts, auf denen Menschen abgebildet waren, die nie zur Familie gehört hatten, und hängten sie sich an die wenigen Wände ihrer Wohnungen. Die Frauen trugen dezente Farben und mieden alles zu. Zu tiefe Ausschnitte, zu hohe Stöckelschuhe und zu knalligen Lippenstift. Beschwerten sich die jüngeren Kinder, die zur ersten Generation gehörten, die sich nicht mehr an ein Leben in Schlössern erinnern konnten, über die strengen Benimmregeln, die in keinem Verhältnis zu dem einfachen Leben standen, das sie führten, gaben ihnen die Eltern eine kräftige Ohrfeige und sagten: »Das ist euer Kapital. Wenn wir unsere Güter zurückkriegen, werdet ihr uns dankbar dafür sein.« Als Eva eines Abends Anfang Oktober 1956 später als sonst in den Keller kam, war Akko schon ziemlich betrunken. Er saß in einer Ecke des niedrigen Raums und folgte einer Bridgepartie, ohne selbst zu spielen. In der Hand hielt er ein Champagnerglas, das mit Unikum gefüllt war, und als er sie sah, lächelte er ihr offen zu. Er sah besser aus als vor 1,5 Jahren, als Pischta ihn das erste Mal hergebracht hatte. Da sie den Militärdienst in der Kohlemine abgeschlossen hatten, trug er die Haare wieder länger und zurückgekämmt. Auch weniger mager und blass war er. Eva lächelte verhalten zurück und setzte sich zu Pischta und Kotti, die sich mit einigen anderen unterhielten. Sie wollte nicht, dass sie merkten, wie sehr sie sich für Akkosch interessierte. Kotti, die aussah, als sei sie einem Werbeplakat entsprungen und immer die eleganteste im Raum war, egal wohin sie ging, war Pischtas erste Liebe seit Mathilda. Er dachte zwar immer noch oft an sie, stellte sich vor, wie sie heute mit 30 ausgesehen hätte, wie sie als erwachsene Frau, als Mutter gewesen wäre, aber irgendwann hatte er beschlossen, dass er nicht für immer trauern konnte. Kotti war so anders als Mathilda, dass er sie unmöglich miteinander vergleichen konnte, und dies war auch die Voraussetzung, unter der er sie lieben konnte. Wobei er sie weniger liebte, als dass er sie begehrte und verehrte. Er liebte ihre Makellosigkeit, ihren Stil und ihren Charme. Auch ihre weiche Haut, ihr blondes Haar, ihre kleinen festen Brüste und ihre Ohren liebte er. Aber alles unter dieser Oberfläche war ihm nicht vertraut. Nicht, dass er ihren Charakter nicht mochte oder sie sich ständig gestritten hätten, das war es nicht. Es war nur so, dass er alles unter der Oberfläche liegende nicht genug kannte, nicht tief genug empfand, um daran zu hängen. Hätte man etwas an der Form ihrer Ohren geändert, hätte er aufgeschrien. Hätte man aber ihren Charakter gegen einen anderen ausgetauscht, wäre er unentschiedener gewesen. Man sprach wie so oft von der Regierung und davon, was man gegen diese tun könne. Seit Imre Nagy vor einem halben Jahr abgesetzt und durch seinen Vorgänger Rákosi ersetzt worden war, hatte sich die Lage im Land wieder verschlimmert. Jeder kannte jemanden, der grundlos von der AWO verhört worden war. Janosch hatten sie sogar über Nacht dort behalten und mit brennenden Zigaretten und elektrischen Schlägen zu einem Geständnis zwingen wollen.
Max von Pufendorf war das mit der 13. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen geht's mit der vorletzten Folge weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach Problemen mit seinem Flugzeug ist US-Präsident Trump jetzt in einer Ersatzmaschine unterwegs zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Vor allem die Europäer sind gespannt auf seine Rede, denn es geht um die Frage, wem Grönland künftig gehören soll. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Vom Showdown im Schnee sprechen mehrere Medien. Auf der einen Seite Trump, der nochmal wiederholt hat, dass er Grönland haben will, zur Not auch mit militärischen Mitteln. Es gebe kein Zurück mehr, schrieb er auf seiner Online-Plattform. Auf der anderen Seite die Europäer. Die wollen, dass Grönland bei Dänemark bleibt. Heute wollen Kanzler Merz und andere in Davos versuchen, direkt mit Trump zu sprechen, auch über die neuen Zölle, die den Druck auf Europa nochmal erhöhen sollen. Frankreichs Präsident Macron nannte das in Davos gestern neuen Kolonialismus. Er fordert, wie Dänemark, eine gemeinsame NATO-Mission. Grönland hat viele Bodenschätze und liegt an neuen Handelsrouten durch die Arktis, die durch den Klimawandel bei